Liebe Gemeinde, der Predigttext, der befindet sich am Ende des Buches Prediger. Und ich lade euch ein, schlagt mit mir das Kapitel 11 auf. Ich möchte mit euch die letzten Verse aus dem Buch Prediger lesen, aus dem Kapitel 11 und dann einige Verse aus dem Kapitel 12, mit dem der König Salomo sein Buch der Predigten abschließt. Prediger 11, die Verse 7 bis 10, die möchte ich mit euch lesen. Und vielleicht ein paar Worte dazu, wie komme ich zu diesem Bibeltext? Als Gemeinde hatten wir in den letzten Wochen einige Sterbefälle von Angehörigen begleitet. Der Tod und auch die Endlichkeit des Lebens, das ist etwas, mit dem wir uns auseinandergesetzt hatten. Vor 2 Wochen hat Jean-Louis gepredigt über die Ewigkeit, über das himmlische Jerusalem. Wir haben uns letzte Woche auch mit den Geboten befasst, mit dem 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und dass wir eigentlich auch in den anderen Geboten uns häufig übertreten, weil wir sie nicht nur wörtlich, sondern sinnbildlich verstehen. Und da ist für mich immer die Frage, wie gehen wir um mit der Konfrontation des Todes, wenn wir bei einer Beerdigung sind und wissen, irgendwann werden wir in einem Sarg liegen. Was ist dann über das Leben zu sagen? Und wie gehen wir damit um? Ist das so wie bei denen, die nicht glauben und das verdrängen und einfach nur froh sind, dass sie nicht da drin sind und dann sich mit dem Alltag wieder ablenken? Und das sind Themen, die der König Salomo auch in seinem Buch Prediger zusammenfasst. Und so möchte ich mit euch ein paar Verse lesen und dann 3 Punkte in der Predigt betrachten. Das erste ist der Blick auf die Ewigkeit. Das zweite die Aufforderung zur Freude am Leben, das Gott uns schenkt. Und das dritte die Tatsache, dass Gott ein Urteil über jedes Leben sprechen wird. Prediger 11, die Verse 7 bis 10. Da heißt es, süß ist das Licht und gut ist's für die Augen, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen und soll an die Tage der Finsternis denken, dass es viele sein werden. Alles, was kommt, ist Vergänglichkeit. In der Schlachter-Übersetzung steht das Wort nichtig, in anderen Übersetzungen das Wort vergänglich, dadurch, dass wir nichtig oft als etwas Unbedeutsames sehen. Vor der Ewigkeit ist das hier auch sicher gemeint, wähle ich das Wort hier mit vergänglich. Also alles, was kommt, ist vergänglich. Freu dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind vergänglich. Im Kapitel 12, in den nächsten 6 Versen, wird der König Salomo dann Bilder beschreiben über das Alter, über trübe Stimmungen, auch darüber, dass Augen und Gehör schlechter werden. Über Schlaflosigkeit, darüber, dass im Alter das Bewegen nicht mehr so einfach ist. Und im Vers 7 lesen wir dann vom unvermeidbaren Tod. Prediger 12, Vers 7, da heißt es, und der Staub wird wieder zur Erde zurückkehren, wie er gewesen ist. Und der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Und dann fasst er zusammen, dass alles vergänglich ist. Und er schließt das Buch ab mit den Versen 13 und 14 und sagt, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Wie gesagt, ich möchte 3 Punkte in der Predigt betrachten. Das erste, die Ewigkeit, dann die Aufforderung zur Freude am Leben, das haben wir eben gelesen mehrfach. Und dann als drittes die Tatsache, dass Gott ein Urteil über jedes Leben sprechen wird. Das erste, die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. Das beschreibt Salomo auch, das lesen wir im Kapitel 3. Da sind es die Verse 10 und 11, die sagen, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Da ist also der Sinn, das Gespür, dass da eine Ewigkeit ist, aber auch die Tatsache, dass wir das nicht ergründen können, von Anfang bis Ende. Und trotzdem haben wir irgendwie das Gefühl, dass das nicht alles ist. Und wir machen uns darüber Gedanken. Wir als Christen, wir lesen im Neuen Testament ständig von der Ewigkeit und dem Himmelreich. Und ich denke, wenn man jeden von euch fragt, ist das auch theologisch nichts Neues. Wir alle bekennen das, dass wir an einen Himmel und eine Hölle glauben, dass es hier mit dem Leben nicht zu Ende ist auf dieser Erde, dass da ein Gericht kommt, weil wir uns auch sicher sind, sonst ist alle Moral und alles, was wir für gut und schlecht empfinden, warum wäre das sonst da? Ist das alles aus Zufall entstanden? Wenn es doch einen Schöpfer gibt, dass der auch am Ende ein Urteil über jedes Leben sprechen wird und dass es etwas über dieses Leben hinaus gibt, in dem der eine Lohn, der andere aber die gerechte Strafe für die Sünde in seinem Leben bekommt. Also theologisch nichts Neues. Und das setze ich auch voraus, dass das, was wir hier betrachten, dass das für uns gilt, die dieses Bekenntnis haben. Aber ich möchte euch die Frage stellen, wie sieht diese Realität aus, dass uns eine Ewigkeit bei Gott bevorsteht? Wie ist das in deinem Alltag? Und hier muss auch ich bekennen, dass mir das häufig nicht vor Augen ist. Dass ich mich selbst genauso in dieser Predigt daran erinnern muss, dass ich das im Alltag vergesse. Wir sind so im Hier und Jetzt beschäftigt, dass wir auf den Blick auf die Ewigkeit vergessen. Die Bibel beschreibt, dass die Ewigkeit herrlich sein wird. Das hatten wir vor 2 Wochen betrachtet in der Predigt von Jean-Louis mit dem himmlischen Jerusalem, dass die Offenbarung das beschreibt. Es wird schöner und prächtiger sein als alles Herrliche hier auf Erden. Mit Gold, mit Edelsteinen, viele Bilder über die Herrlichkeit, die bei Gott sein wird. Alleine Bilder, die wir von der Erde kennen und wo wir sehen, dass das alles nur ein Abbild. Und wenn wir das vor Augen haben, wie das alles hier nur ein Abbild ist, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass Gott hier alles geschaffen hat, wie viel herrlicher muss es in der Ewigkeit sein? Und wenn Salomo das sagt, dass wir die Ewigkeit ins Herz gelegt haben, freust du dich darüber? Machst du dir Gedanken darüber? Oder bist du nur mit deinem Leben im Hier und Jetzt beschäftigt? Es gibt sicher nichts Vergleichbares. Wenn ihr an Gold und Edelsteine und wenn man das himmlische Jerusalem betrachtet, eine herrliche Stadt denkt, was habt ihr vor Augen? Wir können das nicht im Detail ergründen, das sagt der Salomo auch. Aber wir haben Bilder. Wenn ihr zum Beispiel mich fragen würdet, was kommt hier auf Erden als nächstes an diese Beschreibung dran, dann würde ich zum Beispiel an Dubai denken. Ein 7-Sterne-Hotel, überall Gold, alles Prunk. Und selbst da wissen wir, das ist mit moderner Sklaverei im Hintergrund erbaut. Man staunt und weiß, es ist alles nur ein Abbild. Wie viel herrlicher muss es sein bei Gott selbst? Selbst der größte Prunk, alles Herrliche, was wir hier haben, nur ein Abbild. Und noch viel mehr für uns, dass da keine Sünde mehr sein wird. Keine Sünde, kein Leid in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind. Und die Tatsache, dass Gott gegenwärtig sein wird, dass da keine Notwendigkeit mehr besteht, Licht mit der Sonne bereitzustellen, weil Gott in der Gegenwart sein wird. Alles wird erleuchtet sein. Das sind Dinge, die können wir uns schwer vorstellen, aber wir können ein Abbild davon haben, dass bei dem Schöpfer selbst alles viel herrlicher sein muss als die schönsten Dinge hier auf Erden. Und das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Diesen Zustand, sehnt ihr den herbei? Das ist der Zustand, den wir uns doch für diese Welt eigentlich schon wünschen, der dann erfüllt ist. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit, Frieden, ewige Freude herrschen, ohne Betrug, ohne das Böse. Wir beten, dass sich Dinge in dieser Welt ändern und uns ist es verheißen, dass bei Gott in der Ewigkeit dieser Zustand erreicht werden sein wird. Und was für mich auch eine große Verheißung ist, dass auch wir selbst nicht mehr sündigen werden. Ich weiß nicht, wie das ist in deinem Leben, aber dass wir nicht mehr betrübt sein müssen über die Sünde in unserem Leben, weil wir unseren sterblichen Leib abgelegt haben. Die Bibel sagt, dass Fleisch, das schwach ist, dass wenn unser Geist oft hier willig ist, unser Fleisch schwach ist. Dass da Sünden sind, die wir gerne ablegen wollen, aber wir merken, wir sind irgendwie gebunden. Ein sterblicher Leib, der genauso wie diese Welt befleckt ist mit Sünde nach dem Sündenfall. Und das wird alles vorbei sein. Also der Blick auf die Ewigkeit, haben wir das vor Augen und beschäftigen wir uns damit. Wenn wir das betrachten, dann kann man sich auch fragen, woran liegt es, dass wir die Ewigkeit häufig nicht in unserem Alltag vor Augen haben? Das sind doch Dinge, die uns ermutigen sollten, dass wir mit Freude darauf schauen. Aber es ist auch eine Realität, dass wir uns leider viel zu sehr mit den weltlichen Dingen des Alltags beschäftigen. Wir schauen auf das, was vor Augen ist und nicht das, was in der Ferne ist. Vielleicht mit dem Wissen, dass wir noch vermutlich lange leben werden. In jungen Jahren. Aber auch da möchte ich euch einladen, euch zu prüfen, wie viele Gedanken, wie viel Zeit, wie viel Aufwand betreibt ihr für das irdische Leben? Und wie unverhältnismäßig ist es häufig, dass wir uns gar nicht oder nur ganz wenig mit der Ewigkeit beschäftigen? Und es ist alles in Ordnung und notwendig, dass wir uns mit den weltlichen Dingen beschäftigen. Und vielleicht auch, wenn wir auf den Tod schauen, wenn wir mit dem Tod, mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert sind, ist es weise, sich zu kümmern, vorzusorgen, auch seinen Nachkommen vielleicht etwas zu hinterlassen. Nur nimmt uns das häufig komplett ein, so sehr, dass wir nur noch mit Geld, mit der Gesundheit, mit Wohlstand, mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber gar nicht mehr auf die Ewigkeit schauen. Stellt euch vor, ihr plant einen Urlaub. Für mich ist das immer wieder so, dass ich da Parallelen sehe und mir das so versuche vor Augen zu führen, als wenn wir einen Urlaub planen. Weit weg, man macht sich Gedanken, man freut sich, wie herrlich wird es sein, auch weg von allem, weg von allen Problemen, weg aus dem Alltag. Dass da Frieden ist, Ruhe, man braucht sich nicht mehr abplagen mit dem Alltag. Und je näher der Tag kommt, umso mehr freut man sich. Wir könnten hier als Gemeinde vielleicht unseren jährlichen Wanderurlaub nehmen, den wir planen. Da schauen wir mit Freude drauf. Wir haben Gemeinschaft den ganzen Tag. Wir freuen uns auf Bibelarbeiten. Wir freuen uns an der Schöpfung. Und wir haben eine herrliche Zeit und je näher der Tag kommt, umso mehr freuen wir uns. Aber irgendwann ist es wieder vorbei und der Alltag wartet wieder. Und dass das so mit der Ewigkeit ist, nur dass das aber nicht vergehen wird. Und dass auch das noch viel herrlicher sein wird. Im Neuen Testament sehen wir den Vergleich mit einem Hochzeitsmahl. Dass die Gäste geladen sind zu einer großen Feier. Dass da auch Freude verheißen ist in der Ewigkeit. Und mit dieser Verheißung vor Augen beschreibt der Paulus auch sein eigenes Sterben als einen Gewinn. Am Anfang vom Brief an die Gemeinde in Philippi, da schreibt er, dass das Sterben für ihn ein Gewinn ist. Und er spricht auch, wenn er an die Korinther schreibt, im Kapitel 9 von einem Siegeskranz, den die Gläubigen am Ende ihres Lebens erhalten werden. Du bekommst einen Siegeskranz. Weißt du das? Und letztendlich bezieht sich auch Paulus nur auf Zusagen, die Jesus selbst gemacht hat. In Johannes 14 lesen wir in den ersten drei Versen, dass Jesus seine Jünger ermutigt und sagt: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Bei allen Beschäftigungen mit wichtigen Dingen im Alltag, lasst uns diese Verheißungen nicht vergessen, denn die gelten in gleicher Weise für uns. Ein zweiter Punkt, die Aufforderung zur Freude am Leben. Im Buch Prediger lesen wir mehrfach vom König Salomo, dass er das Volk damals auffordert, daran zu gedenken, dass der Mensch sich an den Gaben Gottes während seiner Mühsal erfreuen soll. Auch in den Versen, die wir hier gelesen haben, da ist mehrfach die Aufforderung zur Freude und auch den Unmut aus seinem Herzen zu entfernen. Gott schenkt uns viele Gaben, damit wir uns daran erfreuen. Jetzt geht es hier am Ende vom Kapitel 11 vor allem um die Freude an der Jugend und eben die Aufforderung, dass wir den Unmut aus unserem Herzen entfernen sollen und die Zeit genießen sollen, die uns gegeben ist. Weil er sagt, alles ist vergänglich und alles wird vergehen. Das sind Weisheiten, die wir in unserem Leben rückblickend oftmals auch erkennen. Wir erkennen, dass wir die guten Zeiten nicht so sehr genutzt haben, wie wir es hätten tun können. Oftmals trüben Sorgen, Unmut, die schönen Zeiten unseres Lebens. Und auch das sind Dinge, die uns vor allem dann deutlich werden, wenn wir zum Beispiel auf einer Beerdigung sind. Man schaut zurück, würde gerne viele Dinge ungeschehen machen. Und dazu fordert der Salomo hier auf, sich zu freuen an den schönen Tagen. Er sagt, süß ist das Licht und gut ist es für die Augen, die Sonne zu sehen. Und im nächsten Vers spricht er von Tagen der Finsternis. Auch hier die Frage, wie ist das bei euch? Kennt ihr das? Entfernst du den Unmut aus deinem Herzen und freust du dich? Bist du Gott dankbar für die Dinge in deinem Leben? Ich muss ja auch erneut bekennen, dass ich diese Aufforderung genauso für mich brauche, weil ich dazu neige, diesen Unmut zuzulassen. Wenn wir den Text näher betrachten und die Aussagen auslegen, dann möchte ich zunächst zwei Dinge hervorheben. Als erstes, hier ist die Aufforderung, sich zu freuen und das Leben sozusagen mit allen Sinnen zu genießen. Fröhlich zu sein, sozusagen die Tage auszukosten, vor allem während man noch jung ist. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich musste an Verse denken, die wir im Neuen Testament lesen von Paulus. Man möchte das vergleichen. Der Paulus schreibt an die Korinther im ersten Korintherbrief im Kapitel 15 eine Art Kritik. Er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Der Paulus zitiert dort eine weltliche Sicht auf den Genuss irdischer Güter. Das ist eine Kritik. Und ich denke aber, dass das hier nicht gemeint ist und dass das vor allem nicht sich widerspricht. Denn der Salomo hingegen, der spricht hier von der Freude am Leben, auch am Genuss von Dingen, aber mit einem dankbaren Herzen. Sicher auch in Maßen, anstatt in Maßlosigkeit, das, was der Paulus vor Augen hat, wenn er sagt, ohne die Ewigkeit ist alles sinnlos. dann müssen wir wirklich das tun, was die Menschen tun, so viel mitnehmen in diesem Leben wie möglich, wenn es auch kein Gericht gibt, kein Urteil Gottes über unser Leben, über Maßlosigkeit, über Sünde, dann ist es das höchste Gut, sich hier so viel wie möglich an irdischen Freuden zu sammeln, ohne Gott dafür zu danken, ohne vielleicht an ein gesundes Maß zu denken, ohne an Sünde zu denken. Das ist die Kritik, die Paulus übt, während hier der Salomo den Menschen ja dazu auffordert, Gott zu danken und Gott vor Augen zu haben, mit dem Wissen, dass Gott über alles in unserem Leben ein Urteil sprechen wird. Insofern ist die Aufforderung, hier zur Freude und das Leben zu genießen, eher so wie das, was Paulus an die Römer schreibt. In Römer 14, da lesen wir, wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Da geht es ja auch darum, sollen wir uns enthalten? Der eine enthält sich bestimmter Dinge für Gott, der andere genießt alle Dinge und lobt Gott auch. Wir haben Freiheiten, die Dinge, die uns Gott gegeben hat, zu genießen. Das hat die Römer damals umgetrieben, das war auch bei den Korinthern eine Frage, wie verhält es sich mit den Dingen, die Gott gegeben hat? Wir haben die Freiheit, wir dürfen und wir sollen das Leben mit allen Sinnen genießen. Wir sollen es in Maßen tun, ohne Sünde und Gott in allem dafür danken. Und dann ein zweites. Wir lesen hier in den Versen am Ende vom Kapitel 11, dass vor allem die Freude im Jugendalter angesprochen wird. Und am Ende vom Kapitel 11, dass dunkles Haar nichtig ist. Also eine Anspielung auf die Jugend, die vergeht. Wobei ich denke, hier muss man auch sagen, hier in diesem Kapitel im Buch Prediger, da ist nicht genau beschrieben, was mit dieser Jugend gemeint ist. Ist es das buchstäblich jugendliche Alter? Sind es vielleicht die 20er Jahre? Sind es vielleicht noch die 30er und 40er Jahre, in denen wir fit sind und noch hauptsächlich dunkle Haare haben, also noch nicht ganz ergraut sind? Und das finde ich ist für die Auslegung auch wichtig, dass diese Weisheiten, die Salomo an das Volk gegeben hat, biblische Weisheiten, biblische Wahrheiten, dass die gleichermaßen gültig sind für jeden Lebensabschnitt, der vergeht. Es ist sicher wahr, dass das Leben mit zunehmendem Alter schwerer wird, wobei ich auf das Thema im Detail nicht eingehen möchte. Vielmehr sehe ich auch hier für uns im Heute und vor allem in der westlichen Welt noch viel mehr Grund für Freude, weil das Älterwerden heute auch mit den heutigen Möglichkeiten deutlich angenehmer ist als zur Zeit Salomos. Wenn wir das im Kontext betrachten, zur damaligen Zeit, und selbst wenn wir nur 100 Jahre zurückgehen, dann sehen wir, dass wir heute in der westlichen Welt mit unserem Wohlstand, selbst im Alter, so eine hohe Lebensqualität haben, die weit höher ist als bei den reichsten Menschen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Könnt ihr euch das vorstellen, die wohlhabendsten Menschen vor 100 Jahren, die reichsten Menschen auf der Welt, die hatten weder die medizinischen noch die technischen Möglichkeiten, ihre Lebensqualität zu verbessern, im jungen wie im hohen Alter, wie wir sie heute standardmäßig haben. Du musst nicht reich sein und du hast mehr Möglichkeiten, sei es mit dem Gehör oder mit den Augen, von dem spricht der Salomo im Kapitel 12, die abnehmen. Da haben wir Möglichkeiten. Wir sehen, wir hören auch im Alter gut, weil wir eine Brille, ein Hörgerät haben. Es gibt Medikamente heute und Möglichkeiten für Therapien, die waren damals unmöglich, vor 100 Jahren und selbst dann vor mehr als 2000 Jahren. Deshalb ist auch der Kontext hier wichtig. Das Alter war damals mit viel mehr Strapazen verbunden, als es das heute ist. Und trotzdem möchte ich das nicht kleinreden. Und deshalb ist die Aufforderung, gut und weise, sich an der Zeit zu erfreuen, in der man fit ist, jung, aber auch zu erkennen, dass wir heute umso mehr Dank haben, auch im Alter, Gott dankbar zu sein. Und so ist es heute üblich, dass man sich auch mit Mitte 50, mit Mitte 60 noch verwirklicht, das Leben genießt und Pläne macht. Wenn die Rente beginnt, wie oft habe ich das gehört, dann wird endlich den Hobbys nachgegangen. Mehr Motorradfahren, endlich mehr Zeit fürs Golfspielen. Was haben die Mitmenschen alle für Pläne? Wenn die Rente endlich beginnt, also auch im hohen Alter. Und deshalb denke ich, kann man diese Verse hier auch auf jedes Lebensalter beziehen. Die Frage wiederum ist, haben wir auch diese Freude? Haben wir die Freude an der allgemeinen Gnade Gottes in unserem heutigen Leben? Haben wir die Freude darüber, wie gut es uns geht? Danken wir Gott und entfernen wir den Unmut aus unserem Herzen? Wir als Christen, wir haben darüber hinaus die Verheißung, dass Gott unsere Gebrechen heilt. Das sagt der Psalm 103. Jetzt wird natürlich nicht jedes Gebrechen geheilt, aber Gott lindert Schmerzen, Gott tut Wunder. Er gibt die Verheißung im Psalm 103, dass wir jung werden wie ein Adler, sagt er. Er gibt Kraft auch im Alter. Wir sollen beten und Gott verspricht, Kraft zu schenken. Im Psalm 104 lesen wir, dass Gott die Dinge geschaffen hat, um uns zu erfreuen. Da heißt es, der Wein, der soll das Herz des Menschen erfreuen und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen, dass das Brot des Menschen Herz stärke. Da wird von Wein, von Öl, von Brot gesprochen. Gott hat alle Dinge für den Menschen geschaffen. Uns, die wir nach seinem Bild geschaffen sind und die Schöpfung verwalten und auch genießen sollen. Trotz Sündenfall ist das die allgemeine Gnade Gottes, die jedem Menschen gilt. Ganz viel Grund zur Freude. Hast du diese Freude? Und letztendlich spricht die Bibel uns Gläubigen an zahlreichen anderen Stellen einen weiteren und noch viel größeren Grund zu, uns zu freuen. Ganz unabhängig von Alter, Wohlstand, Gesundheit. Wir haben das in der Schriftlesung gelesen, Sven hat das vorgelesen aus dem Psalm 16. Da schreibt der Vater von Salomo, der König David, im Vers 11, die neue Genfer Übersetzung übersetzt das so: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Etwas weiter vorher im Psalm 16 schreibt der David auch, dass er die Zuversicht hat, die Verwesung nicht zu sehen. Auch da ist also ein Blick über die Welt hinaus, über sein Leben hinaus in die Ewigkeit. Das beschreibt sowohl die Freude, die wir bei Gott im Himmel haben werden, als auch die Freude, die wir als Gläubige mit Gott hier auf der Erde schon haben können. Wir haben eben auch von Paulus gelesen, dass er das Sterben als einen Gewinn sieht. Das Sterben ist ein Gewinn und das gilt gleichermaßen für alle Gläubigen. Warum ist das Sterben ein Gewinn? Weil uns etwas noch viel Besseres erwartet. Kurz vor seinem Tod schreibt der Paulus dann an den Timotheus und er schreibt im 2. Timotheusbrief im 4. Kapitel von der Krone der Gerechtigkeit, die er für seinen Lauf erhalten wird. Beides spricht von einem Lohn für die Gläubigen, weil sie Gott treu geblieben sind. Nicht ohne Sünde, wir alle sündigen immer wieder, aber wir gehen in die Buße, wir bleiben in der Nachfolge. Und wir kehren Gott nicht den Rücken zu, wie es leider die meisten Menschen heute tun. Und der Lohn dafür, die Gnadengabe für diese Nachfolge, die ist das ewige Leben bei Gott durch Jesus Christus, der vorausgegangen ist, um uns eine Stätte zu bereiten. Das haben wir eben gelesen, Johannes 14. Und das soll der größte Grund unserer Freude sein in diesem Leben. nämlich dass wir nach diesem Leben, in dem wir all diese Dinge, alle Güter Gottes genießen können, in die Herrlichkeit Gottes eintreten, die noch viel prächtiger ist. Der Paulus schreibt im Detail an den Timotheus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben dabei bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das gilt auch für euch. Das gilt für jeden Einzelnen, der fest im Glauben steht und ausharrt bis ans Ende. Je näher wir also dem Ende unseres Lebens kommen, umso näher kommen wir dieser Verheißung. Und auch hier möchte ich wieder den Vergleich ziehen mit einem Urlaub, der näher kommt. Habt ihr die Freude darauf? Habt ihr die Freude auf einen Urlaub, der vielleicht nahe ist, oder ihr denkt, ach, mein nächster Urlaub, der ist im Sommer, das ist noch so lange hin? Habt ihr die gleiche Vorfreude auf diese Verheißungen, die der Paulus hier beschreibt, die auch ein König David beschrieben hat, die wir durch die ganzen Glaubenszeugen hindurch sehen, den Blick auf die Ewigkeit, dass der Lohn bei Gott sein wird, dass wir einen Siegeskranz empfangen werden, dass der Lohn ist, Freude im Himmel über die, die in ihrem Lauf hier den Glauben bewahren. Ein letzter Punkt, bevor ich zum dritten Teil komme. Wir schauen mit unseren Kindern uns oft Bibelgeschichten an über die Pilgerreise. Einige von uns, die haben die Pilgerreise von John Bunyan gelesen. Es gibt das gleiche Buch mehrteilig für die Kinder. Und wir lesen die Kapitel und dort sind die kleinen Pilger, genauso wie der Christian, unterwegs, die kleinen Pilger, auf dem Weg in die Himmelsstadt, auf dem Weg zu Gott. Und in ihrem Leben ist das, genauso wie in unserem Leben, überall gepflastert mit Anfechtungen, mit Versuchungen, mit Schwierigkeiten. Da landen sie auch in der Burg der Verzweiflung. Da ist der Markt der Eitelkeiten, der versucht, die kleinen Pilger vom Weg abzubringen, dass sie dort bleiben sollen. Da sind falsche Ratgeber. Und immer wieder wird ihnen aber auch Hilfe zugesprochen. Da sind erfahrene Christen, die Gott schickt. Und am Ende ihrer Pilgerreise stehen sie vor dem großen Fluss, vor dem Tod. Und sie sehen schon die Himmelsstadt, aber sie trennt dieser riesige Fluss. Und in der Kinderversion, da wird das beschrieben, dass dieser Fluss, der ist für einige warm und angenehm. Und für andere ist er bitterkalt und angsteinflößend. So ist es auch mit dem Tod. Der eine hat keine Angst vor dem Tod, obwohl das alles Pilger sind, obwohl wir alle gläubige Menschen sind. Für den einen ist der Tod der Übergang in die Ewigkeit. Für den anderen ist es die letzte große Herausforderung. Aber die Verheißung ist, dass am Ende wir alle in der Himmelsstadt landen. Und das ist auch das, was die kleinen Pilger dann sehen. Dass wenn einer geht, dass er angekommen ist. Und dass da Freude ist. Dass da Freude ist und dass sie traurig sind über den Verlust, aber dass sie auch Freude haben, Freude, sich wiederzusehen, und dass sie den, der angekommen ist, beneiden. Und das soll die Freude auch in unserem Leben sein. Die Frage ist, habt ihr diese Freude und habt ihr diesen Blick auf die Ewigkeit? Und wenn nicht, dann ist das gut für uns, wenn wir uns an Christen halten, die diese Freude haben. Und ich muss sagen, ich beneide genauso diese Menschen, die den Tod als seinen Übergang sehen, die das genauso sagen können, dass der Tod, das Sterben ein Gewinn ist. Ein dritter Punkt. Die Tatsache, dass Gott ein Urteil über jedes Leben sprechen wird. Der König Salomo warnt am Ende vom Kapitel 11, dass wir alle ein Urteil über unser Leben erhalten werden. Und am Ende im Kapitel 12, wir haben das gelesen, da fasst er das zusammen, sagt, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Es gibt also nichts, was nicht bei Gott ans Licht gebracht wird. Gutes und Böses. Wenn wir im Verborgenen sündigen, dann ist das für Menschen oft nicht sichtbar, es hat keine Folgen für uns. Aber bei Gott werden wir alle Dinge rechtfertigen müssen. Gleichermaßen werden wir aber auch von Gott Lob und Lohn erhalten. Für alles, was wir in seinem Namen getan haben, auch wenn es im Verborgenen geschieht. Und keine Anerkennung von Menschen bekommt. Wieder eine Parallele, die auch der Apostel Paulus schreibt an die Korinther im Kapitel 4. Da sagt er, dass Gott auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das gilt also auch für Absichten. Nicht bloß für unsere Taten, sondern auch der Motivation, die unseren Taten zugrunde liegt. An die Kolosser schreibt der Paulus, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Kolosser 3, Vers 23. Die Tatsache, dass Gott unser aller Leben beurteilen wird, das ist also eine Warnung, als auch eine Verheißung gleichermaßen. Alle Dienste, die im Glauben getan werden, die vielleicht nicht gewürdigt werden, wo man keinen Erfolg sieht, die wird Gott belohnen. Ebenso alles Ausharren im Glauben, in Nöten oder auch dein Kampf gegen Sünde, was bei den Menschen oft übersehen wird, was aber Gott doch Ehre gibt, das wird einen Lohn empfangen. Gott zu danken für alle Dinge, sie nicht einfach als selbstverständlich entgegenzunehmen. Gott auch für das Eingreifen in deinem Leben, erstmal zu erkennen und auch Dank zu bringen, all das wird Lohn empfangen. Und das fasst der Paulus zusammen, wenn er sagt, er hat den guten Kampf gekämpft und er hat seinen Lauf vollendet. Da haben viele Dinge nicht so funktioniert, die sind nicht so gelaufen, wie der Paulus das wollte. Es gab viel Widerstand, es gab viel Leid. Aber Gott hat die Gesinnung geprüft und er wird Lohn dafür bekommen. Alle Sünden aber, die werden wir auch vor Gott rechtfertigen müssen. Selbst wenn sie getilgt sind. Die Strafe, die hat Jesus getragen. Wir brauchen keine Angst mehr vor einer Strafe für die Sünde haben, aber wir werden am Ende unseres Lebens vermutlich auf vieles in Beschämung zurückblicken. Mangelnde Liebe, Unterlassungssünden, mutwillige Sünden. Und auch das kann man sich fragen, wie ist das, wenn irgendwann die eigene Beerdigung ansteht? Was werden die Menschen denken, was werden die Menschen in Erinnerung behalten von einem? Und wenn man sich selbst prüft, was wird am Ende das Fazit des Lebens sein? Salomos Vater, der König David, der beschreibt das auch in einem anderen Psalm, im Psalm 19. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Psalm 19 gerne aufschlagen in den letzten Versen. Als er das genauso erkennt und sich an Gott wendet, da betet er im Psalm 19, in den Versen 13 bis 15. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lasst uns so beten wie David und lasst uns danach streben, Gott treu zu sein, dass wir das am Ende unseres Lebens genauso sagen können, wie es der Paulus gesagt hat, dass wir den guten Lauf vollendet haben, dass wir seine Gebote versuchen zu halten und dass wir Liebe für unsere Nächsten haben, allen voran in der Gemeinde und in den Familien. Und lasst uns dabei auch das Schöne im Leben mit Freude genießen, mit einem dankbaren Herzen und dem Blick in die Ewigkeit nicht vergessen. Eine Ewigkeit, die noch herrlicher sein wird als all die schönsten Dinge hier auf der Erde. Und so möchte ich auch schließen und zum Abschluss ein paar Verse auch wieder von dem Paulus euch bringen und das auch euch wünschen. Das, was der Paulus an die Philipper schreibt im Kapitel 4, wir lesen das oft auch als einen Segen, mit dem wir uns einander entlassen. Der Paulus schreibt am Ende im Kapitel 4 auch diese Aufforderung: Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und dann schließt er das ab, bevor er zu Segenswünschen kommt, im Vers 8. Im Übrigen, liebe Brüder, auch Schwestern, liebe Gemeinde, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.